was in der Umgangssprache passiert ist, dass wir es eben mit Stilldemenz vergleichen, da stirbt das Gehirn ab. Da passiert etwas, was eigentlich eins der größten Wunderwerke, also das größte Wunderwerk der menschlichen Natur ist. Und wir vergleichen das mit einer Krankheit, wo das Gehirn abstirbt. Dabei ist ja total das Gegenteil der Fall. Das heißt also, dass es viel resilienter und robuster wird.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine, ich bin Host des Podcasts und freue mich auch immer auf der persönlichen Ebene, dass ich viel lernen darf. Und heute geht es um ein spannendes Thema, und zwar um unser, oder wenn du vielleicht selber Mama bist, um das Mom-Brain. Und dazu habe ich zu Gast die liebe Alina Grant. Sie ist psychologische Beraterin, Gründerin von Mommy Identity, Host des Podcasts Mom Brain Reloaded, und mit ihrem neuen Buch Mom Brain hat sie etwas geschrieben, was längst überfällig war. Eine wissenschaftlich fundierte Neuvermessung dessen, was im Gehirn von Müttern wirklich passiert. Denn sie räumt ganz klar mit dem Mythos auf, dass wir die überforderten, vergesslichen Mütter sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie zu Gast ist, und freue mich sehr, wie wir vor allen Dingen da den Shift hinkriegen, zu gucken, wie wir das noch bewusster nutzen können, unser gutes Mom-Brain. Also herzlich willkommen, liebe Alina.
Hallo, dankeschön.
Ich freue mich sehr. Ja, du hast gerade schon mitgekriegt, wie ich mich dreimal verhaspelt habe bei deiner Intro.
Aber das so viel Mami und Brain.
Ja, Mom und ja, das ist aber das Thema ist so wichtig, und deswegen darf es auch mehrmals wirklich in der Intro vorkommen, weil ich es so spannend finde, weil ich bin persönlich ehrlicherweise noch mit dem sogenannten, ja, man vergisst so viel und so weiter aufgewachsen. Und da ist bestimmt auch was dran. Und bevor wir aber auf das Thema eingehen, möchte ich mit dir vor allen Dingen auch eine Frage klären, vor allen Dingen deine Sichtweise wissen. Und das ist, wenn du so an Female Leadership denkst, ja, so vielleicht hast du Frauen in deinem Umfeld oder bist da auch vielleicht auch beruflich irgendwo connected mit vielen. Was kommt dir da so für ein Bild oder für ein Gefühl aktuell?
Aktuell divers, also ich habe immer so das, ich bin ja ein Corporate-Gewächs, das heißt, ich bin direkt nach der Schule, ich wollte gerade sagen nach dem Studium, weil das irgendwie näher dran sich anfühlt, aber es war in der Tat die Schule, zu Volkswagen über ein duales Studium, und heißt also, gerade wenn ich von Leadership denke oder über Leadership denke, bin ich natürlich davon stark geprägt, und da durfte ich immer beobachten, dass es so zwei Typen für mich gab. Einmal eher der Typ, die sehr stark versucht hat oder eher dieses typische männliche Bild auch verkörpert hat. Das heißt, da hast du eigentlich keinen großen Unterschied irgendwie gemerkt, ob jetzt Männlein oder Weiblein. Ich meine, selbst unter männlichen Kollegen ist es ja so, dass die sich unterscheiden. Aber so dieses klassische Bild kommt mir natürlich auch gleich in den Kopf, dass Frauen etwas empathischer sind, mehr auch auf das Teamgefüge achten, vielleicht auch mehr auf Geburtstage und so weiter und so fort. Und das kann ich schon auf jeden Fall, was wie gesagt sehr stereotyp ist, unterschreiben, weil das schon auch meine Erfahrung, sage ich mal, in dem Kontext war. Und jetzt ist es auf jeden Fall spannend für mich zu beobachten, seitdem ich selber in der Gründung bin, wie unterschiedlich wirklich auch die Herangehensweisen sind von Frauen, auch was thematisch anbelangt. Also ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Frauen gibt, so wie mich auch, die so purpose-driven sind und in diesen Richtung gründen. Genau, also glaube ich schon, dass dieses Herzthema irgendwie, auch wenn es Stereotyp erstmal scheint, irgendwie was Wahres dran ist.
Ja, ich meine, gibt es genug Studien, die das auch verdichten, weil viel soziale Prägung da natürlich auch drauf eingezahlt hat über die Jahre. Und von daher ist das schon ein sehr valides Beispiel deinerseits. Jetzt hast du vor kurzem auch dein Buch rausgebracht, Mom Brain, und räumst vor allen Dingen auch mit einem Mythos dabei auf. Wann kam bei dir so der Moment, dass du gemerkt hast, irgendwie, ich werde Mutter, oder ich weiß nicht, ob das bei dir in der Schwangerschaft war oder als du Mutter geworden bist, und irgendwie stimmt das alles nicht mehr so ganz. Oder ich habe das Gefühl, diese Klischees von der überforderten Mutter, die hier irgendwie alles vergesslich und so weiter im Kopf, nicht mehr im Kopf hat, das stimmt nicht so richtig. Gab es da irgendwo einen Schlüsselmoment bei dir?
Also es gab auf jeden Fall Schlüsselmomente, als ich dann wieder zurück im Arbeitsumfeld war. dass ich gemerkt habe, dass ich so in Meetings viel unruhiger wurde. Also, dass ich mir so, ich konnte dieses lange auf etwas rumreden, das fünfte Mal das Gleiche besprechen, konnte ich irgendwie nicht mehr ertragen. Ich hatte immer so diesen Impuls zu sagen, ja, okay, lass einen Knopf dran machen, so nach dem Motto, lass es jetzt abrunden und dann ins nächste rein. Mhm. Das waren so erste Momente, wo ich so dachte, komisch, weil klar, am Anfang musste ich auch erstmal wieder reinkommen, auch gerade das Englisch sprechen, weiß ich noch, dass ich dann irgendwie da hing und dachte so, da war ich mir gedanklich eigentlich irgendwie schon gefühlt weiter, aber meine Zunge kam gar nicht hinterher, das heißt, ich musste mich wieder irgendwie da reinfinden, aber als diese Phase dann erstmal wieder weg war, habe ich so gemerkt, dass ich irgendwie effizienter geworden bin und das war insbesondere durch diese Unruhe dann geprägt. Mhm.
Und wann, also ich meine, das ist ein Moment, sich das selber bewusst zu machen und gleichermaßen hast du ein Buch jetzt drüber geschrieben, ja? Also das,
ganz genau.
Das, also es scheint ja nicht nur einfach so ein kleiner Aha-Moment gewesen zu sein, sondern es hat sich ja dann für dich auch so ein Weg abgezeichnet. Bist du dann auf irgendwelche Studien gestoßen, die gezeigt haben, es ist eigentlich alles, wir müssen uns das mal genauer angucken?
Das ist wirklich etwas, was Stück für Stück wirklich von der Schwangerschaft greift ist, bis eben zum Buchzeitpunkt, wo ich natürlich dann noch mehr recherchiert habe. Aber so das allererste Mal, wo ich mir so dachte, irgendein Puzzleteil fehlt hier. Also irgendwie ist hier ein Fehler in der Matrix oder es fehlt halt irgendwie was, was ich spüre und nicht greifen kann, war schon in der Schwangerschaft ganz oft. Weil ich habe mit so 26 nochmal angefangen, neben eben meinem Vollzeitjob bei VW Psychologie zu studieren. War wirklich auch einer der Hintergründe, dass ich gemerkt habe, also diese Unruhe hatte ich vorher auch schon ein bisschen, dass ich gemerkt habe, irgendwie die Themen machen total Sinn. Wir haben irgendwie dieselben Ziele, aber wir kommen nicht voran. Also muss es ja irgendwas geben, was tiefer liegt, was irgendwie auf zwischenmenschlicher Ebene erstmal gelöst werden muss, dass wir hier irgendwie was gemeinsam schaffen. Und dann habe ich mir so gedacht, na gut, dann studiere ich nochmal Psychologie und bin da also eingestiegen. Das heißt also, als ich dann schwanger war, war ich so in den Endzügen des Studiums und hatte eben diese tiefe Psychologiebrille eh schon auf. Ich habe halt meine Bachelorarbeit auch im Mutterschutz geschrieben. Und das heißt, auf jeden Fall war meine Wahrnehmung dahingehend gefärbt. Und ich konnte bei mir eben beobachten, dass sich so meine innere Welt anfing zu verändern. Das heißt also, dass ich irgendwie anders Dinge auf einmal gesehen habe. Also nicht im Sinne von irgendwie halluzinierend, sondern die haben sich verschoben in der Wertigkeit, in der Priorisierung, in der Wichtigkeit für mich. Und das fand ich super spannend zu beobachten. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich so mein Ich-Konstrukt irgendwie verändert hat. Und ich konnte das aber nicht wirklich greifen, weil das halt leider ja was ist, was man nicht greifen kann und irgendwie sehen kann, sondern was man ganz, wenn man eben sensitiv sich kennt und auf sich eingestellt ist und auch so seine Gedanken sonst kennt und wie man auf was reagiert, man beobachten kann. Und ich saß dann wirklich immer bei der Gynäkologin und dachte so, wann erzählt sie mir das jetzt mal, was irgendwie mit mir nicht mehr stimmt oder was hier gerade passiert? Und das kam halt nie. Und da ich halt eh gerade in Recherche war und Studien wirklich gerne mag und jetzt sowieso durch KI noch mehr, weil man sie noch schneller analysieren kann und reflektieren kann aus unterschiedlichen Perspektiven. Und dann bin ich halt so ein bisschen in dieses Rabbit Hole eingestiegen und habe dann gemerkt, krass, also uns wird gar nicht erzählt, dass eben unser Gehirn sich so stark verändert ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, dass man einen Menschen, also ein Gehirn, wo man nicht weiß, da liegt jetzt einfach irgendwie ein Gehirn, man kann an dem Gehirn erkennen, ob diese Person Mutter war oder nicht. Mhm. Und da dachte ich so, krass, wenn das so eine fundamentale Veränderung ist, und das Gehirn ist ja unsere Hardware, das ist ja unser Prozessor für alles. Und wenn der das eben in Progress sozusagen ist oder im Aufbau, Umbau ist, dann macht das natürlich was mit uns. Und in dem Moment dachte ich dann auch erst so, ah ja, jetzt alles erklärt, Stilldemenz erklärt, auch erklärt, dass man irgendwie Gedächtnisverlust und so hat, aber das habe ich gemerkt, dass das irgendwie mit meiner eigenen Wahrnehmung nicht passt und ich fand das irgendwie, also ich habe da so Wut dann verspürt, dass man das immer wieder so über sich selber auch gesagt hat irgendwie. Und dann habe ich eben gesehen, ja cool, nee, stimmt gar nicht, nämlich der Gegensatz ist eigentlich der Fall. Langfristig verbessert sich beispielsweise auch unser Langzeitgedächtnis. Werden viel stärker im Thema Priorisierung, was auch so Sinn macht, weil wie oft ist man als Mama im Chaos versunken mit Themen, auf die man gar nicht, also die man gar nicht hat kommen sehen. Mhm. Und wir kriegen das Schiff irgendwie navigiert.
Ja.
Voll gut. Und ja. Genau, das waren dann so mehr und mehr die Momente, wo ich gemerkt habe, das finde ich jetzt frech.
Ja.
Dass da was anderes erzählt wird.
Ja, voll. Also ich meine, ich kenne selbst noch von meiner ersten Schwangerschaft, was da für Klischees halt, ne, ah ja, jetzt hat sie Stilldemenz. Und man, wie du sagst, man sagt das ja dann selber auch gerne als Ausrede in solchen Momenten, die ja auch vielleicht sonst ohne Muttersein vielleicht auch gekommen wären. Und gleichermaßen natürlich, also ich hatte auch das Gefühl, das verändert zum einen natürlich auch gerade, was du sagst, psychologisch, ja. Mhm. Da hat man, es ist einfach eine neue Lebensphase und die verändert, aber das nochmal auch vor, dass neurologisch vor allen Dingen auch was passiert, finde ich, bestärkt das Ganze ja nochmal, dass das wirklich auch ein großer Prozess ist. Ich habe vor kurzem irgendwie gesehen, es war, glaube ich, irgendwo, dass das Gehirn der Mutter, also durch die Schwangerschaft kleiner wird, was nicht heißt, dass es weniger fähig ist, sondern dass es dadurch, wie du, also auch wohl effizienter wird, um schneller Verbindungen aufzubauen oder so grob. Du weißt es wahrscheinlich besser, aber das fand ich auch sehr spannend und vielleicht ist das genau der Punkt, auch ein bisschen zu erkennen, ob die Person jetzt Mutter ist oder eben nicht, weil man diese, das auch sogar das an der Form ein Stück weit erkennt. Was passiert denn da neurologisch? Also, weil ich gerade, wenn ich jetzt über das Thema Führung und, ne, Effizienz, Priorisierung, das sind ja alles diese Themen, die wir gerade im Job, also gerade auch für Führungspositionen genau brauchen. Und gleichermaßen kursieren da draußen immer wieder diese Sprüche, ja, also Mutter sein und Führung, ah, das geht nicht, ne? Mhm. Ah ja, da brauchen wir jemanden, der flexibel ist, bla bla bla. Da kommen ja diese ganzen Gegenargumente, aber wenn man das jetzt, so wie du auch gerade beschrieben hast, zumindest auf die Socials oder auch Effizienzskills so ein bisschen guckt, gibt's ja viele Andeutungen, zumindest da doch mal in die engere Wahl herzugucken.
Also es passiert zum einen erstmal während der Schwangerschaft, das und auch die erste Zeit nach der Geburt, dass sich die graue Substanz, wie du gerade auch schon gesagt hast, sozusagen reduziert. Mhm. Und da will ich aber auch genau mal einhaken, weil viele, also das sind auch oft Berichterstattungen, die Matreszenz oder Muttertät, ich nehme gerne den Begriff der Muttertät, mhm, weil Matreszenz kann sich einfach, um ehrlich zu sein, keine Sau merken, ist irgendwie viel zu,
ja, was ist das? Matreszenz
schon alleine, ja, als ich bei meinem Hörbuch das einsprechen musste, meinte auch immer der Regisseur so, Alina, da ist noch ein Set, Matreszenz. Und ich immer so, meine Fresse. Also, ja. Also Muttertät. Also, genau, was halt auch so ein bisschen Pubertät mit eingebracht oder gebaut hat in die Begrifflichkeit, was eben so diese enorme Veränderung einmal schon alleine transportieren soll. Und diese graue Substanz, wie gesagt, die verringert sich. Und da sind wieder bei vielen Berichterstattungen, die genau das eben so erklären, sagen, hey, Mutter ist wieder in der Pubertät und die graue Substanz, die verändert, die wird kleiner. Und jetzt haben wir ja so, oh Gott, die armen Frauen, so nach Motto, ja. Und da denke ich mir immer, da kriege ich auch schon wieder so ein bisschen Wut im Bauch, weil ich mir so denke, ja gut, wenn wir A sagen, lass uns aber bitte auch B und C sozusagen sagen und das nicht wieder so Clickbait-mäßig nur betrachten, weil es ist faktisch so, dass sich diese graue Substanz zwar verringert, aber sich so ein genanntes Pruning stattfindet. Das heißt also, dass die Synapsen sich optimieren und halt auf dem kleinen Quadrat oder Mikrozentimeter ganz viel mehr Verschachtelung der Synapsen stattfinden. Das heißt also, es ist wie Glasfaser blöd verlegt. Und das Krasse ist aber auch, dass nach der Zeit, nach in der Geburt, genau diese graue Substanz sich wieder regeneriert. Und das zeigt erstmal, also warum wir Menschen überhaupt so hoch in der Nahrungskette stehen, ist ja, dass wir eine enorme Anpassungsfähigkeit haben, dass wir überall auf der Welt irgendwie, sei es in der Wüste oder sonst wo, lebensfähig sind. Und warum wir das sind, ist, weil unser Gehirn so krass anpassungsfähig ist. Und dass das halt das mütterliche Gehirn in so kurzer Zeit macht, heißt erstmal eine, also wie gesagt, das ist ja die Hardware, was uns alle steuert, vermindert, optimiert und dann wieder rekonstruiert an manchen Stellen. Das ist halt schon mal erstmal einfach das, was uns als Mensch, als Spezies ausmacht, at its best. Mhm. Also das kann man eigentlich nur erstmal als Phänomen und Bewunderung darstellen. Aber was wir machen oder was in der Umgangssprache passiert ist, dass wir es eben mit Stilldemenz vergleichen. Und Demenz, um das nur einmal auch noch so rauszuheben, da stirbt das Gehirn ab.
Ganz anderer also Zustand.
Ja, und das ist so, wo ich so dachte, meine Güte, da passiert etwas, was eigentlich eins der größten Wunderwerke, also das größte Wunderwerk der menschlichen Natur ist, ja. Und wir vergleichen das mit einer Krankheit, wo das Gehirn abstirbt. Dabei ist ja total das Gegenteil der Fall, weil nachweislich verjüngt sich sogar das Gehirn in dieser Zeit. Das heißt also, ja, dass es viel resilienter und robuster wird. Und wir erzählen halt so im sprachlichen Gebrauch, ja, da sterben Gehirnzellen. Also frech.
Ja, vor allen Dingen wieder mal typisch wird den Frauen das unterstellt. Ja, es gibt ja, fällt mir zumindest jetzt gerade nichts ein, irgendwas, wo ein Mann in irgendeiner Lebensphase eine Demenz bekommt, die so ein bisschen lächerlich dahergesagt wird. Es sei denn, es ist die echte Alzheimer-Demenz oder eine andere Form der Demenz. Aber ist doch mal wieder so ein Klischee, wirklich dann, der Frau wird wieder mal unterstellt, sie ist nicht fähig, ja. Dabei ist, wie du sagst, das Gegenteil. Also so faszinierend und auch so, deswegen umso wichtiger, dass du das Buch geschrieben hast und da auch, und auch mit deiner Arbeit da ganz klar nach vorne gehst. Vielen Dank schon mal.
Ja, Dankeschön.
Und gleichermaßen, also wie lange dauert das ungefähr, bis sich das, also das passt sich an, wird kleiner, komprimierter, um vielleicht besser zu kommunizieren oder sich einfach auf die Phase einzustellen. Und du sagst, das dehnt sich dann irgendwann wieder aus. Dann ist es ja trotzdem wahrscheinlich nicht mehr ganz im Ursprung, sondern hat natürlich andere Verbindungen aufgebaut, sicherlich andere Synapsen, Pruning hast du es, glaube ich, genannt auch. Mhm. Wie lange dauert das ungefähr, bis es wieder sich ausgedehnt hat?
Also das Spannende hier ist es natürlich auch wieder, dass Studien dazu jetzt erst echt in den letzten Jahrzehnten so angefangen sind, wirklich zu entstehen und das zu verstehen. Mhm. Das heißt also, dass alles, was ich jetzt sage, ist erstmal Wissensstand und Erkenntnisstand derzeit, weil auf jeden Fall sind Trends erkennbar. Und das mit der grauen Substanz, die zurückgeht und sich wieder erholt, ist ein Teil sozusagen im Gehirn. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Gehirnareale, beispielsweise die Amygdala, die stark aktiviert wird. Das ist so unsere Warnzentrale im Gehirn für Gefahren beispielsweise. Und dann gibt es beispielsweise auch die Gehirnareale, die für das Theory oder die Theory of Mind stehen. Das ist, dass wir Menschen dann antizipieren können und verstehen können, dass du sozusagen ein anderer Mensch bist und wie du denkst und handelst. Das heißt, das sind ganz, ganz große, also das sind ganz viele Areale, die mit Beziehung, Wahrnehmung, emotionale Impuls, Verarbeitung und so weiter zusammenhängen. Und die werden halt intensiviert. Und das bleibt, wie gesagt, auch so. Und das, wenn man das ordentlich begleitet, und das ist halt auch noch das Faszinierende, dass eben diese Phase wirklich so ein Make-or-Break-Point ist, weil es ein sehr verletzliches Fenster ist. Das heißt also, wenn eine Mutter nicht richtig unterstützt wird, wenn wir weiterhin das nicht aufklären, geht es eben in diese Tendenz immer weiter rein, dass Depressionen oder postpartale Depressionen in die Höhe steigen, Angststörungen und so weiter und so fort. Und wenn wir es aber ordentlich begleiten, kommt eben dieser Verjüngungseffekt letzten Endes. Und vor allen Dingen, um auch nochmal auf diese Frage Leadership da zurückzukommen, was brauchen wir gerade in unserer krass komplexen Welt als Leader? Wir brauchen Menschen, die unheimlich viele unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen können und vor allen Dingen auch verarbeiten können. Und dafür ist das mütterliche Gehirn gebaut. Also das wird genau das optimiert sich, weil wir müssen ja ständig uns in ein kleines Wesen hineinfühlen, weil das kann ja nicht reden. wir bringen denen das ja bei. Das heißt, wir müssen erstmal antizipieren, was es braucht, was es will, was es fühlt, um ihnen dann zu sagen, ah ja, das übrigens, mein Schatz, ist Wut oder das, mein Schatz, ist Hunger oder wie auch immer. Es fängt ja wirklich so selbst beim Pipi-Machen an, ja. Mhm. Das heißt also, diese Kompetenz, sich in andere rein, in die andere Perspektive reinzudenken, reinzufühlen, das dann wirklich auch tief zu verarbeiten, steigt. Das Thema Priorisierung hatten wir schon. Das heißt, wir sind tagtäglich in eigentlich einem Bootcamp drinne, wo man nicht vorausschauen kann, was passiert, und wir navigieren dadurch. Langzeitgedächtnis, wie gesagt, steigt auch. Das heißt, dass wir letzten Endes auch wirklich große, komplexe Themen verstehen können. Und wir werden effizienter, weil wir, wie gesagt, diese Priorisierungsthemen haben. Mhm. Und resilienter auch. Mhm. Und vor allen Dingen, was auch diese ganzen emotionalen Themen angeht, wo man erst sagt, na ja, ne, Mutter wird halt dünnhäutig. Und genau das ist der Grund, warum sie eigentlich nicht dafür gemacht wird. Ich habe auch letztens wieder ein Reel gesehen, dass jemand wirklich sagt, ey, Frauen sind nicht für Führung gemacht, weil sie halt einfach zu emotional sind. Ja, das Thema ist, selbst wenn wir mal annehmen, wir wären emotionaler, können wir viel früher Krisen erfühlen. Ja. Viel früher, wenn irgendwie hier gerade was am Brodeln ist, intervenieren, und es muss nicht gleich, also erst mal zu einem Impuls, Explosion, wie auf immer kommen. Und wir können darauf eingehen. Also wir sind da super Krisenmanagerinnen. Mhm. Und das ist ja genau das, was mehr und mehr eigentlich benötigt wird in unserer Zeit.
Total. Und dieses Wort zu emotional. Also ich meine, wir brauchen Menschen, die endlich mal ein bisschen emotional sind. Ja, weißt du, da denke ich mir immer so, es gibt kein zu emotional. Du kannst überreagieren, aber das ist ja nicht zu emotional. Hauptsache, du spürst irgendwas und gehst damit um. Also vielleicht zu emotional unreguliert, aber da fallen mir andere Menschen ein, ehrlicherweise, und eine andere Kategorie ein. Und nicht unbedingt Frauen können da doch oft, ich will nicht pauschal, wir haben alle auch andere Beispiele kennengelernt, aber da erlebe ich trotzdem viel mehr Regulation, auch gerade was Kinder angeht. Und mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, weil ich weiß nicht, wenn ich mich so ein bisschen auch im sowohl im Freundeskreis, Bekanntenkreis, immer wieder auch über die Jahre umschaue, wo Kinder dann, also die sind Eltern geworden, irgendwann ist so dieses, die Frau ist so die Managerin zu Hause geworden. Also nicht, dass sie zu Hause bleibt, aber sie hat so den Hut für alles oft auf und denkt mit und überlegt, was brauchen wir noch? Haben wir Wasserflasche eingesteckt? Ist das noch dabei? Ja, übernächste Woche ist Geburtstag, müssen wir ein Geschenk besorgen? Und so dieses Rad hat ja dieser Mental Load, der ja sowieso läuft. Und gleichermaßen ist da vielleicht auch ein großer Gap entstanden, dass das Frauen, also das Muttergehirn sich so auf Effizienz und Fürsorge und Mitdenken und so weiter weiterentwickelt hat, dass dieser Clash zu den Männern, wenn man jetzt von einer normalen heterosexuellen Beziehung ausgeht, dass sich das deswegen so oft beißt, dass da gibt's ja so viele Streitsituationen. Fällt mir jetzt gerade ein, ob das die Gehirne sich da einfach sehr unterschiedlich entwickeln in der Phase.
Voll, das wären super schöne Studien, die man dann mal da vergleichsmäßig anstellen kann, weil faktisch ist es schon so, dass wenn der Mann sich auch viel mit dem Kind beschäftigt oder auch Oma, Opa, verändert sich das Gehirn genauso. Und das ist ja letzten Endes schon mal von der These, die du gerade aufstellst, mit, oh, da scheint ja irgendwie ein Gap zu sein. Untermauert das ja das schon mal, wenn man dann sagt oder sich anschaut, okay, wer verbringt die meiste Zeit mit dem Kind? Die Mutter. Also haben wir einfach andere Gehirne, andere Kompetenzen, und der Vater hat sie da in dem Punkt nicht. Und natürlich, und das ist halt das Traurige, diese Fähigkeiten kommen natürlich nur zum Ausdruck in der Umwelt, wo dann auch das Gehirn oder die Frau in dem Moment agiert. Und deswegen finde ich das so schön zu beobachten. Gestern auch wieder auf einem Pendeltalk gewesen. Und ich finde es super cool, weil wir ja schon, auch wenn es immer noch viel Arbeit ist, aber heutzutage deutlich mehr Frauen in unterschiedlichen Führungspositionen sitzen. Und das ist einfach, also man dockt anders an mit diesen Themen. Und das ist schon cool dann zu sehen, wenn man das eben anstößt. Und deswegen freue ich mich auch so hier zu sein, das in diesen Arbeitsraum, Welt sozusagen mit reinzugehen und anzustoßen. Weil es gibt so viele Mütter, die eben auch auf Biegen brechen mit ihren unterschiedlichen Art und Weisen, es dann trotzdem weiterhin schaffen, sowohl in der privaten Welt irgendwie zu performen und dann halt auch in der Arbeitswelt weiter. Und oft, also ich beobachte oft, dass ich durch diese Erzählung und auch durch mein Buch Erklärungen gebe, wo dann so ein Aufatmen kommt und sagt so, boah ja, das habe ich auch ganze Zeit schon gespürt und bin da weiterhin nach vorne gerannt, aber es tut so gut, das wirklich jetzt mal schwarz auf weiß auch gesagt zu bekommen, dass wir eigentlich einen Wettbewerbsvorteil haben.
Ja. Voll. Ja, und ich meine, ne, da gibt's ja, also ich meine, auch Männer haben Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich bei ins Familienleben einbringen, ja, und das voll. Die haben den ja auch oft, der wird ja da auch anerkannt. Und gleichermaßen, wenn wir uns angucken, leider sind noch viel zu wenig Mütter in Führungspositionen. Ich glaube, es gibt dann ja immer mal so Statistiken, dass 3 von 10 Frauen in Führungspositionen Mutter sind. Das ist, hängt natürlich immer so vom Unternehmen natürlich auch ab, aber da merken wir schon, dieses Muttersein ist genau eigentlich die, wenn wir uns das in der Realität angucken, genau die Bremse. Dabei ist das umgekehrte Bild ja eigentlich der richtige Weg, also oder zumindest ein Weg. Ich will nicht sagen, dass das für jeden das Richtige ist. Pauschal kann man das auch nicht sagen. Aber wenn du das auch so bestärkst, da eigentlich gerade so diese Fähigkeiten, die ausgebildet werden. Und mir fiel nochmal gerade ein, so das Thema Amygdala ist ja auch was, was dann auch Frauen immer so ein Stück weit, gerade als Mütter, als Helikopter-Mom, ja, oder zu sensibel, zu lass das Kind doch mal fallen, da passiert doch nichts, ja. Klar, das mag manchmal vielleicht ein bisschen zu sensibel sein oder was auch immer. Und gleichermaßen kann ja auch gerade so diese Sensitivität der Amygdala ja auch gerade im beruflichen Weg, wie du auch vorhin schon gerade gesagt hast, eine unheimliche Stärke sein, gerade für emotionale Intelligenz zu merken, hier ist irgendwas im Raum, ich merke, da stimmt was nicht zwischen den beiden KollegInnen. Oder ich merke, diese Entscheidung sollten wir eigentlich nochmal durchdenken. Ich habe das Gefühl, sonst gehen wir da ein Risiko ein. Ja, auch gerade das Thema Risikobewusstsein wird ja auch, zeigen ja auch viele Studien, dass Frauen in Führungspositionen, gerade wenn es gemischte Teams sind, gerade die Frauen eben den Vorteil reinbringen, Risikobewusstsein. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade auch durch die Muttertät nochmal geschärft wird, gerade in dieser Phase.
Ja, total. Also da gibt es 2 Aspekte, die ich gerne nennen möchte. Einmal zum einen, wir haben jetzt viel auch über dieses Zwischenmenschliche gesprochen, dass es da hilfreich ist. Aber wenn man sich, also ich bin ja auch als Produktmanagerin tätig, das ist sozusagen mein erster Berufsstrang. Und egal welches Big Tech Unternehmen oder irgendein Unternehmen, was sich wirklich was auf dem Produktmanagement, gerade auch im digitalen Bereich, was von sich behauptet, spricht ja immer von Product Sense. Du musst einen guten Product Sense haben. Du musst irgendwie die Daten gut verstehen können. Du musst, priorisieren können, verstehen können, was für Auswirkungen das hat. Und dieses Gefühl für Zwischentöne kannst du eben auch auf Produkt-Sense, weil das ist es ja, Sense. Ich krieg einen Sense, ein Gefühl dafür. Das kannst du dort auch anwenden. Das Thema ist aber, dass man es eben, diese Fähigkeit, das ist so ein bisschen wie, ich versuche gerade ein Bild zu machen, laufen lernen, ja? Jeder kann laufen. Ob du jetzt irgendwie einen gut sprinten kannst, Marathon laufen kannst, einen Triathlon laufen kannst, ist davon abhängig, wie du dich trainierst. Das bedeutet also, jede Mutter bekommt diese, wenn wir jetzt speziell bei der Amygdala bleiben, diese überaktivierte Amygdala. Jede Mutter muss da drin aber trainiert werden. Das heißt also, diese Zeit nach der Geburt, wo wir ja so super alleine gelassen werden auch, ja, und sogar noch vollgeschüttet werden mit, du bist ja zu Hause, also kannst du den Rest ja machen und der andere Teil geht auf klassisch Arbeit, ja, überladen wir eigentlich eine sehr verletzliche, sensible Zeit, die eigentlich dafür genutzt werden kann, um auch die Mutter als Ressource nochmal, wenn wir ganz wirtschaftlich oder ökonomisch das betrachten, optimieren können, ja? Wo wir sie wirklich dann nochmal irgendwie gut equippen können, damit sie da wirklich als noch hochwertige Ressource zurück ins Unternehmen können, kommt. Stattdessen überladen wir sie mit Aufgaben, so dass diese überaktivierte Amygdala beispielsweise oftmals nicht die Chance bekommt, den Gegenspieler entwickeln zu können, weil wir brauchen, es ist genauso wie bei den Muskeln eigentlich auch, als den Antagonisten und den Protagonisten und du musst alles immer in Balance halten. Das heißt also, wenn du sehr sensibel für Impulse wirst, für deine Wahrnehmung wirst, dann brauchst du aber auch einen Gegenspieler, der das in Relation setzt, der eben das regulieren kann. Das tust du halt durch Selbstanbindung, durch, okay, in welchen Kontext kann ich das jetzt wie anwenden? Und das ist eben etwas, was wir lernen. Und das Gehirn, wie gesagt, das Gehirn der Mama ist eben auch stark neuroplastisch. Das bedeutet, es ist krass lernbereit. Wenn wir aber halt keine Begleitung bekommen, wenn wir da drin nicht irgendwie unterstützt werden, woher soll die Mutter das denn wissen? Das ist eben leider, dafür ist unsere Welt zu komplex, dass man sagen kann, naja, das ist aber doch so ein Instinkt und da muschelt sich die Mutter durch. Nee, wir verlangen ja auch von keinem Manager, der irgendwie hochkarätig sitzt, dass er irgendwie alles alleine macht und man sagt, naja, der muschelt sich da schon irgendwie durch, der wird ja auch unterstützt und der sagt ganz genau, den brauche ich, das brauche ich und es settet sich dafür ab. Mhm. Und genau, das heißt also, da sind unheimlich große Fenster für Möglichkeiten da, aber es ist auch eine starke Verantwortung, die wir gerade verpassen.
Das heißt, weil wir sie alleine lassen, ne? Ich meine, Kinder gehen ja auch in die Schule, sind neuroplastisch veranlagt in dem Moment oder sehr stark, kann sich da das Gehirn erweitern und verändern und vor allen Dingen auch die Lernfähigkeit genutzt werden und wir machen eigentlich ja gar nichts. In der Elternzeit ist vielleicht ein bisschen Rückbildung für andere Körperteile, ja, aber man setzt sich ja überhaupt nicht mit möglichen kognitiven Fähigkeiten aus, die man da noch steigern kann oder auch eher kognitiv, glaube ich, ist es dann. So schade, wahrscheinlich gibt's das in 20 Jahren. So.
Ja, also.
Und die lachen drüber. Was, bei euch gab's das nicht?
So. Hoffentlich. Ich habe immer auch so, das Beispiel mit Zähneputzen manchmal so im Kopf, denke ich auch so, ja, früher hat man sich halt auch nicht zweimal am Tag die Zähne geputzt und wir fragen sich uns aus, also das ist das ist ja so drin, für alle.
Ja.
Hoffentlich wird das da auch so mit.
Ja. Wie kann ich denn, also jetzt, wie kann ich, wenn ich Mutter bin und ich habe selber vielleicht die Sorge, ob ich das alles leisten kann. Ich hatte vielleicht vorher ein Teamlead, jetzt gehe ich bald zurück in die Position. Vielleicht bin ich einfach noch so ein bisschen sensibel, wie ich das überhaupt gemanagt kriege. Weil dann geht's Kind in die Kita oder was auch immer oder zur Oma oder was auch immer. Da kommen ja sowieso schon viele Fragen und da ist man sowieso auch verletzlich nochmal in der Phase, wenn man vielleicht anfängt, wieder in den Job zurückzukehren. Und dann gibt's vielleicht noch im Unternehmen so ein paar Klischees. So, naja, willst du das nicht nochmal überlegen? Ist ja doch ganz schön viel mit einer Führungsposition und jetzt frisch Mutter. Wir könnten sonst auch erstmal dich da hinstellen oder da parken oder was auch immer. Gibt's ja gerne mal diese Angebote. Wie kann ich mich da selber so ein bisschen motivierter und einfach positiver gestimmt, auch auf sowohl mit mir selber, mich selber wirklich connecten und gleichermaßen auch vielleicht mit Vorurteilen im Job umgehen.
Ich glaube so, wenn du gerade auch gerade das sagst mit, naja, das ist ja gerade doch ganz schön viel, da finde ich, ist auch schon wieder so eine Schuldumkehr letzten Endes drin, ne? Weil ja, es ist viel.
Ja.
Es ist viel. Und deswegen hat sie es umso mehr sozusagen, also diese Haltung für sich zu haben, wie man das dann kommuniziert, wie auch immer, ist dann Schritt zwei. Aber erstmal für sich die Haltung zu haben und zu wissen, das ist enorm viel. Was ich hier leiste, ist er, und auch wie ich es ausprobieren möchte, ist jetzt mal erstmal ein Proof of Concept. Der wird hundertprozentig nicht das sein, was am Ende bei rauskommt, ist so, weil wir können antizipieren, wir können erstmal planen, wie sich das dann anfühlt, wie es ausgeht. Das ist ein Try and Error und das gehört dazu. Das ist, also wie gesagt, und das ist auch nochmal so ein Thema. Gerade auch in der Produktentwicklung. Ich komme da immer wieder hin zurück, weil wie gesagt, es ist halt auch mein wir sprechen immer von MVPs und ja, better done than perfect und probier es erstmal aus und guck, wie es geht und dann adaptiere und iteriere, ja? Genau.
Ja, bitte.
Mach mal.
Ja. Ne? Lass mal probieren.
Genau. Ja. Das heißt also, das zu genau das zurückspielen und halt irgendwie zu sagen, ey, ja, sag gerade so, ey, ja, Digga, das ist viel. Ja. Und ich bin bereit, diesen Kampf, ich will das. Ja, das ist ja erstmal mega schön. Ja. Und das ist ja etwas, wo sich erstmal jede Führungskraft drüber freuen sollte, dass eine Person, egal ob Männlein oder Weiblein, so eine Ambition hat und sagt, und den Drive hat und sagt, ja, es ist viel und ich möchte auch das. Und ich weiß, das wird eine Reise für uns beide sein. Aber lass uns das mal angehen, wie halt jede gute Produktentwicklung, wie auch immer, ja. Und lass uns in einem halben Jahr, in drei Wochen, wann auch immer, nochmal in die Augen gucken und sagen, wie wir hier iterieren können. Aber eins sage ich dir, es wird nicht daran liegen, dass ich inkompetent bin.
Ja. Ja.
Total. Und das ist, glaube ich, erstmal so eine Grundhaltung. Dann geht man ganz anders in die Gespräche rein und verlangt auch ganz andere Dinge von sich. Mhm. Weil wenn dann ein Failure Point kommt und man merkt, das klappt nicht, dann ist es nicht gleich, oh Gott, es liegt an mir und ich bin wirklich dumm und irgendwie ist es doch das Muttersein, was mich jetzt hier inkompetent gemacht hat. Nee, sondern es ist dann das Setup, es ist dann irgendwas anderes. Es sind zig andere Variablen, die man noch anfassen kann. Mhm. Also da würde ich sagen, ist erstmal das, glaube ich, der Sweet Spot, wo man am Anfang direkt sich gut positionieren kann.
Voll. Ich finde auch diese Startup-Vibes, die du gerade beschrieben hast. Ja, das ist jetzt, ich komme zurück und wir grooven uns da jetzt ein, wir finden unseren Weg. So, lass mal probieren. Und wenn nicht, justieren wir nach. Aber du kannst von mir die komplette Bereitschaft empfinden, ich habe da Bock drauf und ich probiere mich da aus und wir werden da einen guten Weg finden. Ja, ich meine, das wünschen wir uns doch eigentlich gerade auch bei Mitarbeitenden. Und du hast auch gerade das Thema Produktmanagement nochmal angesagt. Meine Güte, was gibt's da alles für Studien, um zu gucken, dass wir die Zielgruppe richtig ansprechen? Ja, dann denk das doch mal in die andere Richtung. Wie kann ich dann meine Mitarbeitenden gut ansprechen, dass die hier best performen? Ja, also auch das ist ja irgendwie unter Unternehmensmanagement, dass ich attraktiv bleibe als Unternehmen. Und genau in solchen Phasen sollte ich mir das auch genauso überlegen, ja, dass das nicht nur einseitig passiert, sondern von beiden Seiten dürfen wir definitiv da auch ein bisschen nach vorne gehen, gerade was Mütter angeht. Das finde ich immer so, so schade, wenn die diese ganzen Blockaden bekommen, weil auf der Unternehmensseite das System einfach noch nicht so weit ist.
Total. Und dann ist ja auch genau das Thema, wo wir vorhin auf, noch drüber gestolpert sind. Du bist doch nicht mehr so flexibel als Mutter. Hm. Ja, Bullshit. Ja. Also wir sind Flexibilität in Persona.
Ja, ja. Ich kann von A nach B springen. Ja. Ja. Ja, totaler Quatsch. Und ich meine natürlich, und wenn... Also ich hatte früher auch negative Glaubenssätze gegenüber Müttern, als ich selbst ein eigenes Unternehmen hatte. Und dann wurde ich selbst Mutter. Und gleichzeitig hatte ich dann auch, das war bei uns ansteckend, alle wurden im Team bei uns Mutter. Das war so eine Welle. Und dann habe ich erst gemerkt, wow, also da sind so viel committete Frauen, die hatten bei uns dann irgendwann die höchsten Budgets, die Mütter, weil ich gemerkt habe, die haben so ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Ja, crazy, und klar, ne? Müssen die mal spontan vielleicht das Kind aus der Kita abholen. Ja, und das heißt ja nicht, dass sie schlechte Arbeitskräfte sind. Die haben mir das trotzdem irgendwo wieder zurückgegeben. Das ist ein Geben und Nehmen, wie in anderen Konstellationen auch. Ja. Und das finde ich so, ich finde, das ist so ein wichtiger Bereich, da einfach mehr Positivität reinzubringen und mehr Klarheit, was das für ein Goldschatz ist für die Wirtschaft, was wir so nebenbei und so nebensächlich behandeln und teilweise auch abstoßen. Und ja, so dankbar, dass du zumindest mit Mombrain da vor allen Dingen mehr Klarheit reinbringst. Wenn du jetzt heute, du hast vorhin gesagt, du bekommst von Volkswagen oder warst auch bei Volkswagen, hast da dein duales Studium gemacht und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre da gearbeitet. Mhm. Vielleicht hast du ja noch Kontakt zum Top-CEO-Management whatsoever. Ja. Ich weiß nicht, ob du die so ein bisschen so flösemäßig beeinflusst. Was wäre ein Satz, der die Sicht auf Mütter im Unternehmen verändert, den du gern platzierst?
Muss ich einmal drüber nachdenken und mich auch nochmal so ein bisschen, weil es lustig ist, meine letzte Runde, letzte Stelle bei VW. Mhm. Und ich bin 35 und ich war 15 Jahre bei VW. Also ist wirklich mein halbes Leben gewesen, ja, gefühlt. Da war ich Talentmanagerin für den Produktionsvorstand, also durchaus da auf C-Level unterwegs und habe auch die Nachfolgeplanung und so weiter gemacht. Und Frauenquote war verhasst. Mhm. Ja, also das möchte ich auch wirklich sagen, dass man schon das mit auch in anderen Themen irgendwie, wie jetzt Mütter zurück reinholen, irgendwie beachten muss, dass eben, wenn man durch solche Instrumente es reindrückt, es dazu führen kann, dass man sagt, ah ja, jetzt muss ich nur noch A wählen, weil, obwohl sie vielleicht nicht qualifiziert ist und so weiter und so fort, ja. Und da waren auf jeden Fall viele Momente, wo ich immer wieder was gesagt habe und drauf eingegangen bin. Und was das ist gar nicht irgendwie ein Satz, aber was ich oft versuche, ist wirklich die Leute, wenn man merkt, dass man da auf Widerstand kommt, dort abzuholen, wo sie sind. Das heißt also, genauso wie bei dem MVP-Gedanken gerade oder mit dem, ah ja, ist das nicht ein bisschen viel für dich oder sonst wie zu sagen, ja, ist auch viel. Mhm. Und das sozusagen so umzudrehen oder genau zu sagen, ja, das ist auch nicht schlimm, so nach dem Motto. Und dann, ich habe dann auch irgendwann angefangen, ja, okay, ihr sagt ganze Zeit, hier Frauenquote irgendwie dauernd werden gute Männer in Position 3 gerückt und wir müssen nur, weil sie eine Frau ist, nach oben drücken. Da habe ich gesagt, ja, zeigt mir die mal. Zeigt mir die mal. Das heißt also, wenn Müttern oder wenn gesagt wird, okay, die ist jetzt in Elternzeit und die kann nicht zurückkommen und irgendwie das ins Spiel kommt, du, Beweispflicht, ne? Also Unschuldsvermutung.
Ja, Unschuldsvermutung. Oh ja. Das können wir gern einführen. Erstmal ist die Frau unschuldig, die Mutter ist erstmal unschuldig und das Gegenteil muss bewiesen werden. Ach ja, geil.
Siehst du, kam jetzt mal ein langer Weg, aber ich wusste, dass ich irgendwo auch dann auch was stoße.
Ja.
Gib ihr doch eine Chance. Guck doch erstmal. Set her up for success. Ja, also ich raff nicht all diese ganzen Parolen, ja, die wirklich jede fürs Unternehmertum eigentlich inhaliert werden müssen. Die werden dann auf einmal so über Bord geschmissen an dem Punkt, wo ich mir so denke,
warum? Wo kommt das
her?
Ja. Wo kommt das her? Ja.
Voll.
Ja, Unschuldsvermutung, das ist gut. Ja, das sollten wir jetzt einführen. Und ich finde, wir sollten auch die Mütterquote in Führungspositionen einführen.
Voll. Also, ja. Oder vielleicht sagen, oder Väterquote, die wirklich sich auch mit den Kindern befassen. Also das heißt, es sind genügend Väter auch in Führungspositionen und man sagt, warum sitzt du noch hier? So nach dem Motto, warst du heute schon zu Hause oder so?
Ja, so wie in Schweden oder Niederlande, ja. Was hast du eine schlechte Beziehung? Warum bist du hier lange noch da? Ja, was ist da los? Ja. Brauchst du eine Beratung? Eine Therapie?
Ja. Wir brauchen nämlich dein väterliches Gehirn hier an der Stelle.
Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, für wen ist das Buch Mom Brain? Also ich meine, der Titel verrät eigentlich schon alles, aber ist es vielleicht auch für die gar nicht unbedingt selber ein Mom Brain haben?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde echt sagen, für wen ist das Buch Mom Brain? Für jeden Menschen, der mit Mütter zu tun hat. Mhm. Weil es auf jeden Fall auch, also das Buch ist so aufgebaut, dass sie auch sehr persönliche, also sehr stark aus meiner Perspektive anfänglich erzähle und dann immer weiter in diesen wissenschaftlichen Teil wirklich krass eintauche. Und ein Ziel ist es wirklich für mich, zu sichtbar zu machen, durch was für einen Prozess wir, durch diese innere Geburt beschreibe ich sie, wir durchlaufen, damit wir einen korrigierten Blick darauf bekommen, was Frau da eigentlich leistet.
Ja, so wichtig. Es war eine sehr große Freude, dein Mom Brain kennenzulernen. Und ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Alina.
Ja.
Wenn du dir ein Coffee Date mit einer inspirierenden Frau wünschen könntest, vielleicht lebt sie noch, vielleicht ist sie bereits verstorben. Welche Frau kommt dir da in die Gedanken?
Oh Gott, ich habe echt gleich ganz klassisch Angela Merkel im Kopf. Dachte ich auch ganz so, Gott, will ich die direkt sagen. Aber ja, das ist irgendwie direkt die erste Person, die mir da in Sinn kommt.
Ja, sehr smarte Analysen, vielleicht auch im Nachgang, die da sicherlich spannend wären, jetzt aus ihrer Perspektive, wie sie so Deutschland jetzt beobachtet. Sehr, sehr spannend. Ja.
Und auch wie subtil sie halt trotzdem auch überall schon immer wirklich auch feministische Aspekte einfach gelebt hat, ne? Es gar nicht so verbalisiert hat, wie sie sich nach außen auch strategisch nie so positioniert hat, aber wie sie das hintenrum einfach gemacht hat. Also ich finde das sehr, also sehr beeindruckend. Und ich finde, das kommt jetzt immer erst mehr und mehr so raus. Also ich konnte mich an diese Ansprache von 2016, wo sie gesagt hat, also die Männer können ja das mal machen, was wir Frauen schon längst machen bei der Fußball-WM. Ja. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nicht das wurde gar nicht so, oder?
Ja, aber letzte Woche voll durch den Feed gespült. Ja, ne? Ja, voll gut. Das war genau der Humor, den man jetzt braucht. Und sie hat das schon vor ein paar Jahren gebracht. Ja,
also genau.
Ich hatte mal ihre Biografie gelesen und da war auch ganz viel, wie sie schon als Frauenministerin, was sie da schon die Wege, auch mit der Quote in Unternehmen und so, da war sie schon sehr stark auch mit drinne. Und deswegen fand ich es auch sehr faszinierend, wie viel früher sie da schon Weichen gestellt hat. Und es ist schade, dass wir immer noch ein bisschen hinterherhängen, ohne Frage. Ein richtig gutes Buch, was du gelesen hast, neben deinem Buch natürlich.
Oh, das war, ich liebe ja sonst eigentlich Sachbücher, muss ich sagen, und bin eher so an der Front unterwegs. Aber ich habe jetzt mal wieder einen Roman gelesen, und zwar war das Brennen von Daniel Donskoy. Und ich habe das so selten gehabt, dass ich wirklich, dass mein Körper so mit gelesen hat sozusagen. Also es war sehr somatisch aktivierend. Wow. Das fand ich sehr, also der Titel hat sehr gepasst. Also da, okay, um mal ein bisschen einen anderen Impuls auch zu haben, wenn man eher, weiß ich nicht, alle möglichen Sachbücher oder so liest, würde ich sagen, versucht das mal, gibt einem nochmal einen anderen Dreh.
Cool. Cool. Also gerade jetzt für die anstehende Sommerpause ist das vielleicht ein ganz guter. Ja, cool, danke. Was machst du nach einem langen Arbeitstag? Was ist so dein Lieblingsritual? Was entspannt dich?
Oh Gott, ja, um ehrlich zu sein, bin ich gerade dabei, ein neues Ritual einzuführen, weil ich wirklich in die Trash-TV-Richtung abgerutscht bin.
Das höre ich in letzter Zeit öfter von Menschen.
Ja, und ich mir so dachte, also ich habe nie irgendwie so Summer Island oder so geguckt und Trash-TV ist ein bisschen blöd gesagt, weil es war am Ende GZSZ, das ist ja kein Trash-TV. Aber ich bin halt auch ein Kind, die mit GZSZ groß geworden ist und irgendwie hat mir das so ein heimeliges Gefühl gegeben. Und dann habe ich dann einfach mal, weil das in meinem Streaming-Angebot mit drin war, RTL Plus und ich so, ach ja, schön, das hat mir irgendwie gut getan. Aber jetzt bin ich wirklich auf dem Weg, das klassische Yoga so 15 Minuten mal zu machen. Und ich merke, dass das nicht nur irgendwie, wenn man sowas wie GZSZ oder Trash-TV guckt, das ist ja eher so ein dissoziativer Zustand, den man dann bekommt. Und das ist schon was anderes, wenn man sich irgendwie nochmal bewegt. Und da fühlt man sich wirklich besser, auch wenn es irgendwie erstmal einfacher ist, auf den Knopfdruck sich dann da rauszubeamen.
Voll gut. Ja, das habe ich auch. Ja, das ist so gut. Also ich habe auch irgendwie vor, manchmal sind es nur 10 Minuten, vor einem guten Dreivierteljahr angefangen, Yoga fast jeden Abend zu machen und nur kurz. Mhm. Also ohne Zwang, dass es lange geht, aber so dieses Stretchen und nochmal wirklich sich strecken, bevor man dann irgendwie ins Bett geht. Ja. So ein Unterschied. Also ja, ich finde sehr, sehr cool. Liebe Alina, es war mir eine große Freude. Wir hatten heute ein bisschen technische Probleme und ich habe mich auch mehrmals verhaspelt bei der Intro, aber so ist das Leben. Es war trotzdem mir eine große Freude und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen habe ich viel gelernt und nochmal viel Bestärkung für mich mitgenommen. Aber ich hoffe auch für dich, liebe Zuhörerin, sowohl wenn du in der Führungsposition bist und du bist vielleicht nicht Mama, aber vielleicht hast du Mütter bei dir im Team, die du nochmal gezielter fördern kannst und nicht selber da in Klischees im Kopf rutscht. Und wenn du selbst Mama bist, dann hast du die Bestärkung, du gehörst weiterhin in die Führungsposition. Wir beide sagen danke.
Und genau, danke schön.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn dir die Folge gefallen hat, sehr, sehr gern weiterleiten. Vielleicht hast du eine Mama bei dir im Umfeld oder du hast eine Führungskraft, die Mamas im Team hat. Wir freuen uns immer, wenn der Podcast natürlich gerade mit den Inhalten noch mehr Frauen erreicht. So, wir sagen tschüss.
Tschüss.